Eddie Sounds.
Okay, ein bisschen davon. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht ja, noch ein bisschen hiervon. Einmal gut durchmischen, bisschen umrühren. Passiert schon was? Na komm, hiervon muss auch noch ein bisschen was rein. Vielleicht passiert dann ja irgendwas. Okay, es blubbert schon mal. Vielleicht... Was war das denn jetzt? Okay, das kommt davon, wenn man im Unterricht nicht aufpasst. Hallo, ich bin Martin Tietjen. Ich bin jetzt blau. Und warum Fächer wie Chemie, Physik und Mathe wichtig sind, werden wir heute hier bei Mikado besprechen.
NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Ich habe früher gerne Sachen gesagt wie, ach, das ist voll schwer, boah, das ist voll langweilig und doof. Und so werden Mathe, Physik und Chemie ja manchmal beschrieben. Aber die Frage heute ist, stimmt das eigentlich? Über diese Fächer wollen wir heute reden und dafür haben wir drei Gäste heute hier im Studio. Hallo ihr drei.
Hallo.
Mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen? Thes, hi, fängst du an?
Hallo, ich bin Thes, ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse der Theodor-Hauber-Schule.
Mhm. Was hast du so für Hobbys?
Ich schwimme gerne und lese.
Ja. Hast du eine Idee, warum du heute hier bist in der Sendung?
Nee, nicht richtig.
Ich glaube, du bist hier, weil du dich wahnsinnig gut auskennst mit den Fächern, über die wir heute reden wollen. Kann das sein?
Ja, kann sein.
Okay. Juna, magst du dich kurz vorstellen?
Ja. Ich bin Juna, auch aus der 4a, auch von der Theodor-Haubach-Schule. Mein Hobby ist auch Lesen und Schwimmen.
Was sind eure Lieblingsfächer?
Sport.
Warum Sport, Juna?
Weil ich mag das, weil bei Sport kann man sich so frei bewegen und wir spielen da oft auch Sachen. Das macht mir Spaß halt.
Ich überlege dann, ob wir kurz die Sendung umschmeißen und heute über das Thema Sport reden. Wäre das völlig okay, Thes?
Ja.
Und reden wir über Basketball und Stabhochsprung?
Nicht so.
Über welche Sportart dann?
Schwimmen,
ja. Dann frage ich kurz Professor Dr. Simone Abels, ob das in Ordnung wäre, wenn wir heute über Schwimmen sprechen.
Das können wir gerne machen, denn da beim Sport und bei Bewegung passiert ja ganz viel, was mit Physik und Biologie zu tun hat.
Ja.
Und bestimmt finden wir im Schwimmbad auch noch ganz viel Chemie. Insofern kriegen wir den Bogen ganz großartig gewendet.
Du solltest Moderatorin werden hier.
Ja.
Überleitungen kriegst du hin. Wir dürfen du sagen, Simone,
ja,
oder?
Ja, total gerne.
Sehr gut. Magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, ich bin Simone Abels. Ich bin Professorin für Didaktik der Naturwissenschaften. Das bedeutet, dass ich an der Universität in Lüneburg Forschung mache dazu, wie naturwissenschaftlicher Unterricht gut funktioniert und besonders dazu, wie wir alle Kinder mit naturwissenschaftlichem Unterricht erreichen können.
Mhm.
Und ich mache dazu auch Lehre. Das heißt, ich mache sozusagen Unterricht für Erwachsene, die auch mal Lehrkraft an der Schule werden wollen für die naturwissenschaftlichen Fächer.
Du hast mich jetzt schon sehr neugierig gemacht, denn du hast viele Sachen dabei. Ich sehe Pipetten, Reagenzgläser, irgendwelche Stifte, Gläser, Salz. Was ist das alles?
Das sind alles Materialien, damit wir nachher richtig schön experimentieren können und damit die beiden hier richtig tolle Versuche machen können und selber mal zu einer Frage, die ich mitgebracht habe, ganz viel untersuchen können.
Das heißt, wir machen so ein richtiges Experiment gleich.
Na klar.
Thes und Juna, wäre das okay für euch?
Ja, gerne.
Müssen wir Schutzbrillen tragen?
Ja.
Okay, das werden gute Experimente. Ich habe gehört, dass Mathe, Chemie und Physik auch MINT-Fächer genannt werden. Wieso denn genau? Was heißt denn MINT?
Das ist so eine Art Abkürzung für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Okay. Warum diese MINT-Fächer wirklich spannend sein können, darüber reden wir heute hier bei Mikado, dem Podcast für Kinder vom NDR. Und ich muss ja zugeben, dass ich extreme Bauchschmerzen bekommen habe, als ich erfahren habe, dass wir heute über Fächer wie Mathe, Physik und Chemie sprechen. Denn ja, also in den Fächern hatte ich tatsächlich immer schlechte Noten. Aber vielleicht hätte mir eine Sendung wie heute damals in meiner Schulzeit geholfen, die Fächer halt irgendwie besser zu finden und leichter zu verstehen. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, dass man entweder in MINT-Fächern schlecht ist oder gut ist? Es gibt keinen Entweder-Oder?
Nee.
Ist es dann mein Einzelproblem, dass ich halt in Mathe, Physik und Chemie schlecht war, dafür aber in Sprachenfächern gut zum Beispiel?
Nein, das ist natürlich nicht dein Problem alleine. Und ich glaube, es ist sowieso nicht dein Problem damals als Kind war. Sondern das Problem ist, glaube ich, dass wir diese Fächer schon immer auch als ganz schwierig und problembehaftet und blöd und langweilig und nur für manche Menschen geeignet darstellen. So wie du es ja auch jetzt wieder ein bisschen gesagt hast. Ne?
Also bin ich Teil des Problems?
Ein bisschen, mittlerweile, heute als Erwachsener vielleicht schon.
Ich bin doch gar nicht erwachsen.
Naja, weil es ja schon so ist, dass man häufig auch vielleicht in den Nachrichten sieht oder auch in, ne, im Fernsehen sehen kann. Ja. Zum Beispiel Schüler haben wieder schlecht bei PISA abgeschnitten, die haben bei den Studien wieder versagt. Und also eine ganz wichtige Botschaft, die ich heute mitgeben möchte, ist zu sagen, die Kinder sind total toll, so wie sie sind. Liebe Kinder, ihr seid richtig klasse, so wie ihr seid. Und diese ganzen Studien zeigen, dass unser Schulsystem, unsere Schule und so, wie wir Unterricht machen, noch nicht so ist, dass wir euch alle damit erreichen können. Den Unterricht müssen wir verändern, die Schule müssen wir verändern, aber nicht euch Kinder.
Thies, bist du gut in Mathe?
Ja, könnte man so sagen. Also manche Themen fallen mir auch manchmal so schwer.
Welche denn?
Das 1x1 vor allem.
Fand ich auch immer schwer, ja.
Ziemlich blöd, weil man sich halt also auswendig merken musste.
Und was ich ganz lustig fand, meine Tochter lernt auch gerade das 1x1 und die Lehrerin hat gesagt, sie soll dabei Bewegungen machen. Hüpfen, aufs Trampolin springen, klatschen. Okay. Dann wird es leichter in den Kopf kommen.
Das Wieso?
Fand ich auch einen guten Tipp. Ja, weil man mit der Bewegung und weil man durch bewegtes Lernen ganz viel auch in den Körper hineinbekommt und sich dann besser erinnert. Wenn ich dann die Bewegung wieder mir vorstelle, kann ich dann auch besser das abrufen, was ich versucht habe, auswendig zu lernen.
Das ist ja lustig. Gleich sprechen wir noch darüber, was man machen könnte, damit wirklich jeder Matheunterricht gut findet und sogar Spaß dabei hat. Mehr dazu gleich.
Viele Hefte, viel zu tun. Jeden Tag ein bisschen hat mein Lehrer mir gesagt, ist gut. Damit ich alles lesen kann, hey, die Uhr verstehe. Okay. Mit meinem Taschengeld auf richtig coole Sachen spar. Hey. Bevor jetzt gleich gelernt wird, ich abtauchen in die Lernwelt. Tatsächlich nochmal wild durchs Zimmer, lass es raus, was rauskommen will. Bevor jetzt gleich gelernt wird, ich abtauchen in die Lernwelt. Geh ich in die Knie, mach mich klein und hüpf auf 5, 4, 3, 2, 1, los! Kann ich auch schreiben über Fabelwesen, geh mit ihnen reisen. Alles, was ich sehe, kann ich dann verstehen. Spielregeln vorlesen, kein Problem. Plus, minus, mal. Ich lerne verliebte Zahlen. Das kleine 1x1 find ich richtig nice. 1x1 macht 1. 2 plus 0 macht 2. 4 minus 1 macht 3. Lieblingskuchen kann ich teilen. Bevor jetzt gleich gelernt wird, ich abtauchen in die Lernwelt. Tanze ich doch mal wild durchs Zimmer. Lass es raus, was rauskommen will.
Ihr hört Mikado, der Podcast für Kinder vom NDR. Heute sprechen wir über Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik oder wie ich heute gelernt habe, man kann es auch
MINT
nennen, abgekürzt. Thies, Juna und Simone Abels sind heute bei uns hier im Studio, mit denen sprechen wir darüber. Und mintige Themen gibt es auch schon im Sachunterricht in der Grundschule. Juna und Thies, was macht ihr so im Sachunterricht, was vielleicht mit den Fächern was zu tun hat?
Also meistens machen wir auch so Experimente zum Beispiel.
Welche denn?
Also wir haben eine Brücke gebaut und dann haben wir halt so geguckt, was so eine Brücke braucht, damit sie stabil ist und was sie tragen könnte. Zum Beispiel hat unsere Lehrerin uns am Ende das Ziel gesetzt, dass einer von uns selbst auf der Brücke stehen.
Wirklich?
Weißt du? Und manche haben das auch geschafft.
Ich dachte jetzt irgendeine Ameisenbrücke oder so, die da gebaut wird. Also jemand von euch musste über die Brücke laufen, die ihr gebaut habt,
also
im Unterricht.
Das hat sich dann so, glaube ich, ergeben. Also es war erstmal so ein stabiles Material. Das war auf Büchern. Darüber waren noch mehr Büchern über diese Brücke. Dann haben sich auf die Bücher Kinder draufgestellt, damit das noch mal schwerer wird. Und dann haben die es, glaube ich, irgendwie geschafft, eine Gruppe, dass das dann da drauf... ich habe, glaube ich, auch eine Hängebrücke gebaut und dann haben wir da auch versucht, immer schwerere Sachen draufzustellen.
Ja.
Immer mehr Tiere, Schleichfiguren,
Tiere?
Flaschen.
Nachbarshunde oder was?
Ja, ja. Na, so Schleichtiere.
Also Plastiktiere?
Ja.
Okay.
Und wir hatten auch so, dann am Ende haben wir auch eine Flasche voll mit Wasser draufgestellt.
Und wie hast du eine Hängebrücke gebaut?
Also wir haben die so, glaube ich, aus so Pappe und so Seilen und dass das Seil dann so quasi in den Pappboden gegangen ist, dass das so geleitet wird.
Dann hatte man halt so vier Stütze und dann konnte man halt so Seile ranmachen. Dann gab es da mehrere kleine Bretter, die man mit den Seilen dann so verbinden konnte.
Das klingt ja ganz spannend eigentlich. Glaubt ihr, Mathe macht euch besonders viel Spaß, weil es halt so echte Experimente auch gibt? Und auch Fächer wie Physik und Chemie?
Ja, also ich mag es immer in Mathe, wenn man was machen kann. Also nicht nur rumsitzt und irgendwas ausrechnet, sondern wenn man auch halt quasi sowas macht. Halt.
Was wäre euer Wunsch? Wie sollten so Fächer wie Mathe, Chemie und Physik aussehen in der Schule?
Also man sollte nicht nur irgendwie so die ganze Zeit am Heft irgendwie sitzen und einen Wochenplan abarbeiten, sondern man sollte auch solche Sachen echt machen. Und irgendwas ausmessen und so. Mhm. Das Witzige ist zum Beispiel, ich und eine Freundin hatten mal so einen Auftrag, dass wir den ganzen Stromverbrauch der Schule ausgerechnet haben.
Okay.
Da haben wir dann zuerst die ganzen Lampen gezählt und dann den Hausmeister gefragt, was für unterschiedliche Lampen gibt und wie viel Energie die verbrauchen. So. Dann haben wir es am Ende zusammengerechnet. Das war dann halt schon cool. So.
Ach, lustig. Simone, klappt das überhaupt? Kann man tatsächlich jede einzelne Matheaufgabe im Unterricht so umwandeln in ein Experiment, wo man wirklich selber losrennen muss, um es zu lösen?
Ich glaube gar nicht, dass die Frage ist, ob man jede einzelne dass von jeder einzelnen Aufgabe her denkt und die umwandelt, sondern insgesamt in seinem Unterricht mit einer Idee reingeht, dass man eben solche Ideen, wie die beiden gerade das vorgestellt haben, damit die Schülerinnen erstmal abholt und begeistert. Denn wenn ich dann so eine Idee habe und so einen Alltagskontext oder auch das in meiner eigenen Umgebung irgendwie machen kann und mich das auch betrifft selbst und ich merke, oh, das ist ja irgendwie wichtig, was wir da ausrechnen, was ja gut den Strombedarf irgendwie auch von vielleicht unserer Schule zu kennen oder dann auch von meinem Zuhause und wo kann ich dann vielleicht auch noch Strom sparen oder ähnliches, dass man dann ja auch bereit ist, sich doch dann auch mal hinzusetzen und eben dann auch die Rechenaufgabe dazu zu lösen. So. Es geht eben darum, nicht einfach nur zu sagen, ihr setzt euch jetzt hin und schreibt die Aufgaben auf, weil ich das halt so will als Lehrerin oder weil der Lehrplan das so sagt, sondern eben die Kinder erstmal abzuholen und das Interesse überhaupt erstmal zu wecken und diese Begeisterung zu wecken, damit man dann eben auch erkennt, warum man das eigentlich alles machen und rechnen soll.
Ja. Würdest du aber sagen, dass solche Experimente schon dazu beitragen können, dass Mathe mehr Spaß macht?
Unbedingt. Also das wissen wir auch aus Studien, dass das gilt für die Naturwissenschaften, das gilt auch für Informatik, das gilt eben, soweit ich das weiß, als Naturwissenschaftsdidaktikerin gilt das auch für Mathe, dass man eben durch forschendes Lernen, durch Probleme, durch reale Kontexte, indem man Sachen möglichst authentisch macht, Rätselaufgaben, indem man auch mal was Kniffliges lösen muss, indem man sich auch zusammentun muss, indem man vielleicht auch dann manchmal jemanden fragen muss oder noch anders Informationen beschaffen muss. Also wir wissen aus Studien, dass sowas total gut fürs Lernen ist und das Lernen fördert und die SchülerInnen sich dann eben auch als wirksam erleben. Ne? Also das bedeutet, dass sie dann auch glauben, dass sie das können und dass sie das schaffen. Dann weckt das das Interesse, die Neugier, die Motivation und das sind alles total gute Bedingungen dafür, dass man gut lernen kann.
Okay. Ich habe jetzt einen Wunsch an euch. Ich möchte ein Experiment machen.
Yay.
Ist das okay, Simone?
Na klar, machst du mit?
Ja, ich gucke erstmal zu.
Nee. Du machst schon mit.
Okay, gut. Dann übergebe ich jetzt das Moderationszepter in Simones Hände und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier experimentieren.
Alles klar, dann starten wir jetzt mit dem Experiment und lass uns doch mal schauen, was ich hier alles an Materialien mitgebracht habe. Also ich suche jetzt hier meine verschiedenen Utensilien zusammen, die ich so mitgebracht habe, meine Experimentiermaterialien. Und
ich habe auch so Pinzetten.
Pipetten hast du auch? Ach cool, ja super. Willst du mal kurz sagen, was man mit Pipetten machen kann?
Also man kann, wenn man hier so, also man hält es zum Beispiel ins Wasser und dann drückt man hier oben und wenn man dann loslässt, dann kommt da quasi die Flüssigkeit rein.
Mhm. Was haben wir denn generell vor, Simone? Worum geht's in diesem Experiment?
Also ich verteile noch mal ein bisschen Materialien, die ich mitgebracht habe und ich stelle die mal zwischen euch. Ich habe hier zum Beispiel
Duschen und Cremen.
Duschgel ist das, genau. Ich habe hier Zitronensaft und ich habe hier
Salz.
Ja, Salz, genau. Guck mal, das kannst du mal zwischen euch stellen. Was ist das?
Zucker.
Ja, genau. Das haben wir auch noch. Und dann kriegt ihr noch kleine Bechergläser. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Versuch. Ich habe euch heute diesen Badezusatz mitgebracht. Und ich zeige euch das jetzt mal. Wir kippen das mal hier, dieses große Becherglas hier. Das ist jetzt mal unsere Badewanne.
Okay.
Ja. Und jetzt machen wir den Wasserhahn sozusagen an und kippen das mal oben drauf. Und ihr könnt mal sagen, ich schwenke das mal so ein bisschen, was ihr sehen könnt, was hier in meinem Becherglas passiert. Also Martin guckt auch schon ganz neugierig. Ich sehe das.
Ja, es ist sehr rot geworden, das Wasser. Es wird so langsam, löst sich das so in Wasser auf.
Löst es sich auf oder?
Es wird so härter, es wird so stückelig.
Ja,
es
ist kein Wasser mehr. Schleim.
Oh, Schleim, okay. Mensch.
Das läuft nicht mehr raus.
Es läuft gar nicht mehr raus. Es steckt da sogar fest. Ich gieße mal noch ein bisschen Wasser rein. Ich glaube, da geht noch was.
Oh Gott.
Wenn ihr wollt, könnt ihr mal fühlen.
Ich schon.
Jetzt muss ich aber ganz doof fragen. Also das ist Badezusatz. Den tut man in die Badewanne.
Genau.
Und warum möchte man, dass sein Badewasser schleimen wird?
Die Hersteller meinen, dass Kinder da ganz viel Spaß mit haben, wenn sie dann in diesem Glibber in der Badewanne sitzen.
Also wir haben jetzt mehrere Bechergläser voll mit rosa Glibberschleim.
Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt jetzt in dieser Badewanne und habt da drin ganz viel Spaß gehabt und habt in diesem, mit diesem Glibber irgendwie gespielt und keine Ahnung was alles gemacht. Aber am Ende muss ja irgendwie der ganze Glibber auch wieder raus aus der Wanne. Wie zur Hölle kriegen wir denn den Glibber durch den Abfluss? Das ist heute eure Frage. Und ich habe euch jetzt Materialien mitgebracht. Und ihr dürft jetzt mal untersuchen, was gut funktionieren könnte, um den Glibber wieder flüssig zu machen, damit er durch den Abfluss passt.
Ach, deswegen sind jetzt auch Zucker, Duschgel und Mehl auf dem Tisch, oder?
Und Salz und Zitronensaft. Genau. Essig habe ich auch noch.
Okay, Tees legt los.
Also alles Sachen, die man ja eigentlich auch irgendwie so zu Hause hat, ne?
Tees einfach alles zusammenmixen.
So, da geht sogar noch ein bisschen mehr Wasser rein und jetzt stelle ich das mal zwischen euch.
Ihr zu Hause könnt natürlich mitraten. Was könnte vielleicht ein Stoff sein, der diese Glibbermasse nachher wieder flüssig werden lässt, damit es durch den Abfluss fließt? Ist es Essig? Ist es Salz? Ist es Mehl? Ist es Zucker? Oder ist es, war das was, Duschgel oder Sonnencreme?
Duschgel.
Oder Duschgel. Oder Zitronenwasser.
Zitronensaft. Juna, du hast jetzt dir den Zitronensaft geschnappt. Sag doch mal, warum?
Ja. Eigentlich wollte ich auch das Duschgel, das hätte ich dann aber Tees geschnappt. Also ich glaube, wir denken beide, dass das irgendwie wirken könnte.
Und wieso denkst du das?
Weil es fühlt sich so an, weil es so cremig ist und so gut flutscht und dass das dann vielleicht so funktioniert. Und dann habe ich mir den Zitronensaft geschnappt, weil das halt auch so flüssig ist.
Ah, okay. Und flüssig macht flüssig, ist sozusagen deine Idee. Ja. Okay, ich verstehe.
Ich habe eine Idee. Ist komplett geraten. Ich will euch nicht beeinflussen, deswegen schreibe ich jetzt meine Lösung auf den Zettel und falte den Zettel zu. Und dann gucken wir nachher, ob ich richtig lag oder nicht.
Das finde ich total gut, Martin. Und ich habe das Gefühl, du bist auch schon mittendrin mit uns zu überlegen und mitzudenken und zu tüfteln.
Die Badewanne muss halt wieder sauber werden. Ne?
Unbedingt, unbedingt. Das kann da ja nicht drin bleiben.
Also ich glaube, bei mir ist schon was passiert.
Also was kannst du denn beobachten?
Also es ist wieder so flüssig.
Aha.
Und es hat aber noch so rote Punkte, aber es ist wieder so wässrig geworden.
Okay.
Du hast Zitrone reingekippt,
ja.
Juna?
Okay. Zitrone.
Und bei dir, Tees?
Ich habe hier Shampoo reingemacht.
Oder Duschgel oder sowas, ja.
Und Also, ich habe das Gefühl, es schmilzt ein bisschen, aber es bleibt immer noch
okay.
Schleimig.
Guck mal, ich habe hier so einen Rührstab für dich, so einen Glasstab. Da kannst du mal ein bisschen rühren. Vielleicht verändert sich das dann noch.
Also, bei mir ist es jetzt auch ganz flüssig eigentlich. Also, ich glaube, so wird es auch durch den Abfluss passen.
Aha. Du kannst das ja mal ausprobieren. Ich habe dir ja so ein Abflusssieb mitgebracht oder auch dieses Teesieb mitgebracht. Wenn du das über ein anderes Becherglas hältst.
Bei Tees ist es auch ziemlich bröckelig und blubbert sogar im Ausfluss.
Also oben ist immer noch, also es kommt was durch,
das ja.
Sieb. Also nach unten ist schon was. Aber es dauert ziemlich lang, bis es reinkommt und es ist auch noch ziemlich blubberig dort.
Okay.
Also viele Blasen.
Also bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Würdest du sagen, ja, mach mal ordentlich Duschgel in deine ganze Badewanne, dann funktioniert das schon?
Nee,
noch nicht so richtig, ne? Vielleicht findest du noch eine andere Lösung. Martin, dann musst du jetzt auch noch ran.
Ja. Okay, ich habe jetzt auch ein Becherglas mit Schlabberschleim und werde jetzt gutes Salz drauf kippen.
Oh.
Weil ich dachte mir, Salz bringt ja auch Schnee zum Schmelzen, vielleicht ja auch Schleim.
Ach so, ja, guck mal, so hat jeder immer so seine Assoziationen aus seinem Alltag, ne? Dinge, die man schon kennt, die man dann überträgt.
Also ich glaube, wir können ein kleines Fazit ziehen. Auch das Salz ist nicht ganz befriedigend. Es hat sich irgendwie aufgeteilt. Also der Schleim ist ein bisschen flüssiger geworden, aber trotzdem noch ziemlich zäh. Und das Salz liegt einfach nur so ein bisschen bräsig rum. Das heißt, ich würde sagen, Salz war nicht erfolgreich, hätte auch auf meinem Zettel gestanden.
Aber weißt du was, Martin?
Was denn?
Ich glaube, du hast jetzt ziemlich viel Salz genommen.
Okay.
Ne? Ist ja häufig so das Motto im naturwissenschaftlichen Unterricht, viel hilft viel. Wir haben mehr so diese, erstmal Spaß am Anfang, mehr nehmen kann man immer noch.
Ja. Yeah.
Tatsächlich gibt es zu jeder Packung Glibber eine Packung handelsübliches Kochsalz.
Ach guck, okay.
Das mitverkauft wird. Und es ist tatsächlich so, man muss ein bisschen warten. Und wenn man auch die ganze Badewanne voll hat, dann setzt sich das Salz auch nicht unten ab, sondern sorgt tatsächlich dafür, dass nach und nach dieser Glibber wieder flüssig wird und dann eben auch tatsächlich durch den Abfluss passen würde. Aber jetzt ist so, wir müssen das ja auch alles hier wieder aufräumen. Wir können ja nicht den armen Martin hier mit dem ganzen Glibberschleim sitzen lassen. Wollen wir denn jetzt mal ein Waschbecken suchen und das alles da reinkippen?
Nee, wir sollten irgendwie besser entsorgen, so irgendwie.
Entsorgen ist ein gutes Stichwort. Diese ganzen kleinen Krümelchen, ne, die wir da am Anfang reingekippt haben und die dann mit Wasser so schön aufquellen, das ist Kunststoff. Das sind ganz viele kleine Plastikkörnchen. Das heißt, was ihr da jetzt eigentlich in diesem Badezusatz habt, ist nichts anderes als ein Kunststoff, den wir dann in die Kanalisation schicken würden als Mikroplastik.
Das wäre jetzt nicht so gut, wenn das als Mikroplastik, das braucht nämlich sehr lange, um sich richtig aufzulösen.
Ja, genau. Das baut sich in der Umwelt nämlich gar nicht richtig ab, beziehungsweise braucht viele, 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 viele Jahre, bis sich das abbaut. Das heißt, was wir jetzt gleich machen, ich habe hier extra so eine große Flasche mitgebracht. Wir können das gleich filtern und die ganzen Mikroplastikteilchen auch in unserem Filter sammeln. Und tatsächlich ist es auch dann natürlich noch nicht richtig umweltfreundlich, aber wir geben es dann in den Restmüll, wo es dann schlussendlich dann verbrannt wird, was auch nicht wirklich gut ist. Aber es ist dann immer noch besser, als dass es wirklich in unseren Gewässern landet. Und für mich bedeutet das am Ende, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Ziel, Nachhaltigkeitsziel, nachhaltiger Konsum angucke, die Frage, sollte ich denn sowas dann überhaupt kaufen? Und das sollte man sich echt dreimal überlegen.
Ich würde vorschlagen, wir räumen jetzt hier im Studio auf und währenddessen könnt ihr zu Hause euch mal anhören, was in einer 3D-Druckwerkstatt so passiert. Unsere Mikado-Reporterin Fatma Shahin hat das Mintarium-Erlebnislabor Hamburg besucht und geschaut, was die Schülerinnen und Schüler des Brecht-Gymnasiums so gedruckt haben.
Ich würde an deiner Stelle für deinen Bruder grün nehmen.
Ja, ich glaube, er mag das auch mehr.
Helin und Advita probieren den 3D-Druck im Mintarium Erlebnislabor Hamburg aus. Sie möchten einen Schlüsselanhänger ausdrucken. Den haben sie dafür schon am Computer gebaut. Auf dem Bildschirm ist das 3D-Modell des Schlüsselanhängers zu sehen. Ein lilafarbenes Rechteck. Links davon sind puzzelähnliche Bausteine. Mit diesen Bausteinen können sie die Form und Größe des 3D-Modells im Programm bestimmen. Helin zeigt Advita, wo sie den Namenszug auf dem Schlüsselanhänger ändern kann.
Ich habe es in der Bücherhalle schon einmal gemacht. Da gab es so ein Mitmachprojekt, wo man auch Schlüsselanhänger macht. Und da habe ich dann auch eins gemacht und ausprobiert.
Im Mentarium dürfen sie so viele Objekte drucken, wie sie möchten. Helin hat die Schlüsselanhänger für ihre Familie schon für den Druck abgespeichert. Jetzt sind sie dabei, einige für Advitas Familie zu machen.
Das Coole daran ist, man kann auch die Qualität einstellen.
Advita klickt ein Kästchen an und erklärt, wie man die Qualität erkennt.
Wenn man niedrige Qualität macht, dann kann man sehen, dass dieses Loch sehr ungenau ist. Und wenn ich mittlere mache, dann wird es schon besser. Und wenn ich hohe Qualität mache, dann kann man sehen, dass man fast gar nichts Schlechtes am Loch halt sehen kann.
Die Ränder des Lochs sind glatt und sauber. Advita tippt den Namen ihrer Mutter ein und speichert den Schlüsselanhänger für den Druck. In der Werkstatt stehen 10 3D-Drucker. Der Drucker ist so groß wie eine Kaffeemaschine. Im unteren Bereich ist eine Plattform, auf dem der Schmelzer die 3D-Objekte druckt. Dafür benutzt er das Filament, das als Rolle über dem Drucker angebracht ist. So heißt das Material, mit dem die Modelle gedruckt werden. Es sieht aus wie ein dünnes Kabel. Jeder Drucker druckt in einer unterschiedlichen Farbe. Helin steht vor einem mit grünem Filament.
Meine Freundin baut gerade ein Haus und ich warte, bis der Schlüsselanhänger von meinem Bruder fertig ist.
Helin zeigt auf den grünen Schlüsselanhänger. Schicht für Schicht wird er langsam gedruckt. Den Namen darauf kann man schon lesen. Badan. Es dauert 15 Minuten, bis der Schlüsselanhänger gedruckt ist. Während Helin auf ihre Schlüsselanhänger wartet, bauen Joris und Neo an ihrem nächsten Projekt, ein Donut.
Ich habe herausgefunden, dass wenn man die Flächen höher macht, ich habe das jetzt einfach mal auf 32 gestellt, die Flächen, dass das dann viel realistischer aussieht.
Der Grund, je größer die Zahl, desto größer das ausgedruckte Objekt. Denn die Zahlen stehen für Millimeterangaben. Der Donut wäre also 32 mm groß. Ein 3D-Projekt basiert auf geometrischen Formen und hat viel mit Mathe zu tun. Joris Donut ist fertig, aber es gibt ein Problem.
Dieser Donut, der wird mir komischerweise nur zur Hälfte angezeigt. Also ich sehe ihn ganz, aber auf dieser Plattform wird er mir nur halb angezeigt.
Das heißt, würde Joris sein Donut-Modell jetzt in den Druck schicken, würde nur die obere Hälfte ausgedruckt werden.
Du musst jetzt einfach auf Verschieben X.
Verschieben X.
Ja, auf den da. Und jetzt packst du es da rein. Und jetzt machst du die Z-Koordinate, stellst du einfach höher.
Okay.
Ja, stimmt. Ja, also du musst ihn noch höher stellen.
Damit der Donut auch komplett.
Ja, du musst ihn ganz hoch stellen.
Mach 30.
Hört sich kompliziert an, aber mit Hilfe vom Nachbartisch ist jetzt ein rosafarbener Donut in seiner ganzen Pracht auf dem Raster zu sehen. Und ist damit bereit für den Druck. Alle Teile können in dem 4-stündigen Kurs leider nicht ausgedruckt werden. Aber dafür hat die Kursleiterin Alexandra Zenker eine Lösung.
Wir machen das dann so, dass wir das dann trotzdem ausdrucken, am Ende in eine Kiste reintun und das der Schule dann nachschicken. Das kriegen die Schüler dann in so 1-2 Wochen.
Ja, null Bock auf Mathe und Co. Und wie MINT-Fächer doch auch Spaß machen können, darum geht's heute hier bei uns beim Mikado. Aber wir versuchen die ganze Zeit schon diesen Bock doch noch herzustellen. Zu den MINT-Fächern, über die wir heute reden, gehört auch Informatik. Also wo man zum Beispiel auch den Umgang mit Geräten lernt. Das macht ihr auch schon, oder, Thees?
Also so als Unterrichtsfach haben wir das in der Grundschule noch nicht, aber zum Beispiel... So, ich kenne mich da allgemein schon gut aus mit solchen Sachen.
Mit welchen Geräten so?
Tablet, Handy, Computer,
ja.
Sowas halt.
Und du programmierst auch richtig, oder?
Ja, also ich habe mal angefangen bei der Code Week.
Mhm.
Da hatten wir dann mal, also es gab so eine Station, wo man mit Mailcode so ein Spiel programmieren konnte.
Ja.
Das ist dann halt so Blockprogrammierung. Dann habe ich später mit Scratch weitergemacht.
Scratch ist ein Programm oder eine Programmierart?
Also es ist auch eine Programmierart mit Blöcken so, ja, die man aneinander fügen konnte.
Ich muss ganz doof fragen, wie programmiert man? Hat man da ein Programm auf dem Computer und man tippt irgendwelche Zeichen da ein oder wie?
Ja, könnte man so sagen.
Das heißt, auch ich könnte lernen zu programmieren?
Ja.
Könnte ich ein Spiel programmieren?
Also am Anfang mit einem Tutorial oder so, eigentlich ziemlich einfach.
Ja.
So einfache Spiele.
Tees, du merkst, ich bin sehr beeindruckt, weil ich das jedes zweite Wort von dir nicht verstehe. Das heißt, du bist sehr, sehr schlau und hast schon sehr viele Programmierkenntnisse. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Juna, du programmierst ja auch schon ein bisschen, oder?
Ja, also es gibt auch eine App, die heißt mCreator. Mhm. Da kann man so ein bisschen so eigene Minecraft-Mods programmieren. Das habe ich dann von Tees gelernt. Ist quasi wie ein viereckiges Spiel. Du hast Blöcke, du hast freie Möglichkeiten. Das mag ich auch in dem Spiel, dass man bauen kann, was man will. Es gibt auch Minecraft-Mods, dadurch werden Sachen hinzugefügt, die man dann machen kann.
Kann man das tatsächlich dann sagen, Simone, dass auch so Computerspiele einem richtig viel beibringen können?
Auf jeden Fall. Also man kann dabei vor allen Dingen Kreativität auch entwickeln. Man kann logisch denken lernen. Viele Spiele funktionieren ja auch noch im Team. Also richtig Teamgeist auch zu entwickeln. Programmieren lernen haben wir gerade auch schon gehört. Auch vielleicht sich mal ein langfristiges Ziel zu stecken und das auch zu verfolgen. Also schön ist es auch, wenn es immer Spiele sind, die nicht sofort immer so ein Belohnungssystem triggern, ne? Sondern ein bisschen langfristiger auch angelegt sind. Und auch gerade bei so Spielen wie Minecraft ist halt schön, die Kinder kommen in so einen Flow. Also man kommt in so eine Motivation rein und begeistert sich und ist dann auch wenig abgelenkt durch andere Dinge und konzentriert sich wirklich mit einer hohen Aufmerksamkeit auch auf das, was man da macht und hat dann eben richtig Lust auch, da noch Sachen zu entdecken und rauszufinden und eben immer weiter daran auch zu forschen. Und genau, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man dann eben nicht da drin zu sehr versinkt. Mhm. Ne? Also auch Handyzeit, gibt viele Studien, die schon auch zeigen, dass so die reale Interaktion, ne, wir Menschen miteinander noch irgendwie, dass das ganz wichtig ist, dass man nicht nur vor seinem Handy sitzt oder gerade auch vor Social Media, aber ja, solche Spiele können auf jeden Fall ganz, ganz viel positiv auch bezwecken.
Das heißt, Juna könnte theoretisch Chirurgin werden. Warum das vielleicht ein passender Beruf für sie sein könnte, hören wir jetzt.
Mikado Faktencheck.
Hast du dich mal gefragt, ob Chirurgen Computerspiele zocken? Chirurgen sind Ärzte, die Operationen durchführen. Dabei benutzen sie Instrumente wie zum Beispiel ein Laparoskop. Das ist ein Gerät mit Bildschirm und Kamera, mit dem Ärzte in den Bauchbereich schauen und operieren. Und ein Vergleich zeigt: Ein Arzt, der mehr als 3 Stunden in der Woche zockt, macht bei solchen Eingriffen weniger Fehler und arbeitet schneller als seine Kolleginnen und Kollegen, die keine Computerspiele spielen. Das heißt, GamerInnen sind bessere Chirurginnen. Und auch andere Studien zeigen, dass Videospiele Feinmotorik und die Auge-Hand-Koordination unterstützen.
Dann haben wir jetzt ja die perfekte Ausrede, wenn wir wieder ermahnt werden, dass wir zu viel am PC-Raum zocken. Nein, keine Sorge. Ich tue was für meine Karriere später. Was wollt ihr beiden denn mal werden, Tees und Juna?
Also ich würde auch gern so Spiele entwickeln und so.
Ja, also ich würde auch gerne mal was an Computer machen. Halt auch Spiele entwickeln, irgendwelche Programme schreiben. Bei mir macht das auch Spaß.
Ja.
Aber dann halt auch nicht zu lange an Computer sitzen, weil ich will ja auch ein paar Bewegungen haben, weil mein Lieblingsfach ist ja auch Sport.
Stimmt. Ja. Was war dein Traumberuf früher, Simone?
Ich wusste tatsächlich schon ganz früh, dass ich Lehrerin werden möchte. Mhm. Damals gab es so eine Idee bei mir noch nicht, dass es auch sowas gibt wie Professorin sein oder so. Das hat sich dann erst nach und nach ergeben. Aber in der 7. Klasse wusste ich, ich will Lehrerin sein. Und das ist auch ein, finde ich, nach wie vor ganz toller Beruf. Und ich wünschte, dass wieder mehr und mehr Menschen diesen Beruf auch ergreifen.
Ja. Ich habe früher mal gehört, dass so MINT-Berufe und Fächer eher was für Jungs sind, dass Jungs halt stärker in Mathe und Chemie und Physik sind. Was sagst du dazu, Juna?
Ich finde es ein bisschen unfair, weil man denkt immer, die Jungs können alles besser. Aber meistens ist es auch so, dass Mädchen auch besser in der Schule sind einfach als die Jungs. Mhm. Aber natürlich gibt es auch einfach Jungs, die sind dann halt auch besser als Mädchen. Ich finde, es ist eher so gleich.
Ja.
Das zeigen Studien auch. Es ist in den Naturwissenschaften tatsächlich ziemlich gleich zwischen Mädchen und Jungs und auch schon wieder was wir auf keinen Fall den Mädchen einreden sollten, dass sie solche Dinge schlechter können, denn das ist nicht der Fall. Mädchen können es genauso gut. Sie schneiden dann nur eben in diesen Testergebnissen, in diesen großen Studien, die wir haben, nicht so gut daran ab, wenn wir sie fragen, glaubst du denn auch, dass du es gut kannst? Mhm. Dann sagen die Mädchen eben häufig nein und das beeinträchtigt wieder ihr Lernen und das ist so schade. Deswegen hört auf der Welt auf, diese Geschichten zu verbreiten, dass Mädchen das nicht könnten. Ja. Mädchen, ihr könnt das, ihr seid klasse in diesen Dingen.
Also es ist wieder ein Klischee, was uns eingeredet wurde.
Ja.
Gut. Juna und Thees, habt ihr noch einen Tipp zum Abschluss, damit sich andere Kinder in Mathe und Co. auch vielleicht verbessern oder vielleicht sogar Spaß und Freude daran finden?
Also das kann man vielleicht jetzt nicht immer machen, aber zum Beispiel unsere Lehrerin hat uns mit uns mal so ein Spiel gespielt. Wir haben auch mal Mathe-Fußball gespielt. Da ist so an der Tafel so quasi ein aufgemalter Fußball. Mhm. Und der geht halt dann immer in die Richtung, wer halt schneller die Matheaufgabe von den Tipps ausrechnet.
Ah ja. Thees, hast du noch eine Idee, wie Kinder vielleicht Spaß an solchen MINT-Fächern kriegen können?
Man sollte das Ganze auch so mit Spielen irgendwie vereinfachen und so. Also spielerischer machen, dass man so es auch so Spaß macht und so.
Ihr drei, viel, viel lieben Dank, dass ihr heute da wart. Ihr habt uns sehr viel Freude und sehr viel Spaß bereitet und ich glaube auch sehr viel Neugier auf die MINT-Fächer. Danke für das tolle Experiment, Simone.
Gerne.
Und gerne bis zum nächsten Mal, ihr drei. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, falls ihr jetzt noch mehr von Mikado hören möchtet, schaut doch mal rauf auf ndr.de/mikado oder geht in unsere App von ARD Sounds, da bekommt ihr ganz viele Mikado-Podcasts zum Nachhören. In unserem Team heute waren Sabine Korbmann, Konrad Winkler, Fatma Shahin, Janine Albrecht. Ich bin Martin Tietjen. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Das war Mikado. Podcast für Kinder vom NDR.